Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Zum Zeitpunkt, zu dem wir sprechen, dieses Gespräch da jetzt machen, laufen ja die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Es wurde in den letzten Tagen auch über Bildung scheinbar gesprochen. Wir wissen ja viel zu wenig. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, ob es zu dieser Regierungskoalition kommt. Und wir kennen natürlich noch nicht deren Vorhaben im Hinblick auf die Bildungspolitik. Aber grundsätzlich können wir ja über die Entwicklung reden, die in der Bildungspolitik passiert. Das tun wir ja auch oft in dem Podcast. Aber ich möchte heute ganz konkret die Frage stellen, gibt es einen Rückschritt in der Bildungspolitik? Passiert ein Rückschritt oder haben wir den zu befürchten?
Ja, Benedikt, wir haben ja auch unter anderer Regierung immer schon ein wenig bedauert, wie wenig weitergeht, trotz wissenschaftlicher Erkenntnisse. Es ist ja natürlich so, dass sich die Bildungswissenschaft intensiv mit unserer Zeit auseinandersetzt, weil es natürlich schwierig ist. Wir haben mangelnde Deutschkenntnisse, und da rede ich nicht nur von den Migranten, aber natürlich auch. Wir sind in der Lesekompetenz mehr und mehr zurückgekommen. Wir haben viele sogenannte Dropouts, also Jugendliche, die mit Erfüllung der Schulpflicht keine fertige Schulbildung haben. Und viele solche Sachen haben wir immer schon diskutiert, auch über die frühe Selektion mit 10. Und das ist alles wissenschaftlich eigentlich behandelt und mit vielen auch Studien, Untersuchungen belegt, und eigentlich wissen wir, wohin die Reise gehen müsste. Sozusagen der Blick in die Zukunft wäre Fortschritt, der Blick in die Vergangenheit Rückschritt. Und jetzt nach dem Ö1-Journal heute am Morgen soll also ein gewaltiger Rückschritt stattfinden. Man hält wieder ganz besonders und deutlich fest an der frühen Selektion. Was wir in Europa nur noch haben, in Deutschland, in dieser ausgeprägten Form. Die meisten Staaten haben wenigstens 12 bis 12 Jahren die gemeinsame Schule und nicht nur bis 10. Die nordischen Länder, die ja so erfolgreich sind bildungsmäßig, haben alle die gemeinsame Schule bis sogar 16. Und ich weiß nicht, woher das kommt, dass jetzt die österreichische, traditionsbewusste Regierung, die wir da jetzt kriegen, die konservative Regierung, das Heil glaubt, in der Vergangenheit zu suchen. Aber das wird nicht mehr funktionieren, weil wir völlig andere gesellschaftliche Voraussetzungen haben und andere Kinder. Es ist ein Unterschied, ob die Kinder den Kopf voller Informationen haben und das rund um die Uhr, oder ob die Schule, so wie es ganz früher war, jener Bereich ist, wo man einen Zugang zur Welt bekommt.
Meine Frage ist, ob die Verhandler das dann auch so sehen würden und da von Vergangenheit sprechen, sondern die sehen das wahrscheinlich als zukunftsfähig, als eigentlich Werte, Erfahrungen aus der Vergangenheit, also jetzt historisch, die ja für die Zukunft aus deren Sicht noch gelten. Und du hast es eben angesprochen, das Wenige, das wir bis jetzt gehört haben, das sind eben zwei wesentliche Schlagworte. Einen hast du genannt, eben die Tradition, das Traditionelle. Und der zweite war Leistung.
Ja, das kann ich auch schon gar nicht mehr hören. Weißt du, Benedikt, ich habe schon zu meinen zu Freundinnen gesagt, die das natürlich auch nachbeten. Ja? Es beten ja viele nach, dieses traditionelle Verständnis von Schule, das teilen ja sehr viele Menschen.
Ja? Naja, aber es kommt, ich meine, Leistung, Leistungsgesellschaft, das sind ja Berichte, die wir oft hören, die auch grundsätzlich ja auch nachvollziehbar sind, wenn man dann noch dazu sagt, eingebettet in einen Sozialstaat. Leistung ist ja grundsätzlich nichts Negatives und Leistung gibt es natürlich im beruflichen Leben. Und es muss ja auch geben, das Engagement, die Leistung, dass man nicht Däumchen dreht, sondern eine Herausforderung hat, produktiv arbeitet und wenn man das unter Leistung versteht. Ich glaube, wo der Kern des Problems ist, dass die meisten Menschen oder vielleicht auch die mit Bildung, Bildungspolitik oder sagen wir besser Pädagogik und Unterricht nicht viel Erfahrung haben oder nicht viel wissen, den Trugschluss haben, wenn man Leistung liefert, muss man dieses Leistungserbringen auch gleich von Anfang an in der Schule lernen.
Ja,
und deswegen glaubt man, oder es würde sagen, das ist eben der Trugschluss, dass Kinder, dass junge Menschen erst nur leistungsfähig werden durch Druck. Also gegen das, was wir ja pausenlos hier im Podcast reden.
Ja, eben.
Ich finde, da ist der Kern des Problems, dass diese Menschen, jeder von denen ist irgendwann einmal in die Schule gewesen, meistens natürlich auch eine Generation früher, die dann vom pädagogischen Ansatz vielleicht, also wenig von reformpädagogischen Ansätzen mitgekriegt haben, weniger von individuellen Lernförderung, sondern halt wirklich diesen Druck und diese Leistung erlebt haben, die Nostalgie haben, ja, das war streng und hart, meine Gymnasialzeit, aber ich habe halt was dabei gelernt, weil man so viel von uns verlangt hat. Das hört man ja auch oft, diese Sätze. Also ich vermute, dass das dahinter steckt, so eine beratungsresistente Haltung, da spielen dann diese Zahlen, die Untersuchungen, die Berichte, die Studien gar nicht so eine große Rolle, sondern man hat diese Überzeugung, Leistung muss man von Anfang an lernen. Wenn man den kleinen Kindern nicht von Anfang an sagt, wie sie sich anstrengen müssen, ich meine, man kann sich auch in der Reformpädagogik, muss man sich auch anstrengen, aber ich denke, dass das oft dahinter steckt.
Ja, nur ich muss mich da sehr aufregen, weil das ist ja genau der Kern. Ja? Wo ich habe schon öfter auch in meinen Seminaren gesagt, wenn ich neue didaktische Formen, ob das jetzt ein projektbasiertes Arbeiten ist, ob das die Selbsttätigkeit der SchülerInnen ist. Ich meine, das Thema all unserer Podcast-Folgen geht ja in diese Richtung, dass das Individuum Anreize braucht und das ist auch in der Lernforschung, ich meine, auch eine sehr große, weitreichende Forschung, ja, wie der Mensch überhaupt lernen mag und lernen kann und was ihn erfolgreich macht. Und das Thema für diese Maßnahmen und auch für die Didaktik, die ich auch bei den Lehrerinnen und Lehrern sozusagen unterrichte, Die meint ja nicht, wir müssen den Kindern schmeicheln, sie sind so lieb, wir müssen ihnen schön tun, sie sollen in erster Linie happy sein, sondern es sollen sie natürlich am besten, aber der Hintergrund von dem Ganzen ist natürlich die Leistungssteigerung. Ja? Wir sehen, dass unsere Kinder, und das haben wir schon oft gesagt, viel zu wenig können am Ende ihrer Schulausbildung. Ja, sowohl nach der Volksschule als auch nach der Hauptschule, also nach der Mittelschule und nach dem Gymnasium sind wir nicht zufrieden mit dem Output. Und da gibt es natürlich viel, viel, viel zu forschen und nachzudenken, warum das so ist. Und mich regt dann diese unprofessionelle Art auf, die auch PolitikerInnen haben, dass sie einfach sagen, ja, es ist zu lax, es ist zu weich. Der Lehrer hat ja nichts mehr in der Hand. Er kann ja nicht einmal mehr Strafaufgabe geben, auch das ist schon verboten. Er darf das alles nicht mehr, das müssen wir jetzt aber schnell wieder einführen. Das regt mich furchtbar auf, Benedikt, wirklich furchtbar, weil das ja jeder, aber wirklich jeder Wissenschaftlichkeit des 20. und 21. Jahrhunderts entbehrt.
Ja, aber ich wiederhole es. Ich denke, es ist wirklich diese Beratungsresistenz. Ja? Denn welche Herrschaften sitzen denn dann in den Gremien und verhandeln das Regierungsprogramm und das Kapitel Bildung zum Beispiel? Ja? Und also ich möchte jetzt nicht Unrecht tun, aber das ist dann doch mehr oder weniger ein Alternclub, deren Schulzeit ewig lang zurücklegt. Man findet vielleicht dann doch die eine oder andere Lehrerin oder einen Lehrer als Beratung oder aus der Wissenschaft. Natürlich, das gestehe ich zu. Aber trotzdem, wenn aus Regierungsverhandlungen diese Schlagworte herauskommen und die angeführt werden und erklärt werden, dann spricht das ja schon für sich. Weil was möchte ich aus Regierungsverhandlungen hören im Bereich Bildung? Wir werden versuchen, innovativ neu zu denken, Freude in die Schule zu bringen.
Unserer Arbeitswelt gerecht werden, unserer Gesellschaft.
Den Anforderungen, den zeitgemäßen Anforderungen, da würde ich eher sagen, da wäre eine Überschrift, wie machen wir unsere Schule fit wirklich für das 21. Jahrhundert. Das wären dann Überschriften, aber dann einfach nur sagen, Leistung und Tradition.
Noten von Anfang an und ja, weißt du was, Benedikt, ich halte das kaum aus, weil ich möchte mir in meinem Kopf nicht vorstellen, dass das auf alle Ressorts übertragen wird, dass PolitikerInnen aus dem Bauch heraus arbeiten.
Naja, das würden die natürlich jetzt abstreiten. Also da, also gerade wie diese Dreierkoalition verhandelt worden ist, hat es ja unfassbar viele Arbeitsgruppen gegeben. Und da war ich schon sehr beeindruckt, wie die zusammengestellt waren. Und da waren auch viele Leute drin. Aber
die hätten das eh nicht gemacht. Die Dreierkoalition hätte ja nicht diese Worte über Bildung
natürlich
gesprochen.
Eben, das meinte ich ja. Da ist das. Über jetzt die Verhandlungsgremien wissen wir ja zu wenig. Aber wir haben natürlich unseren eigenen Blick, natürlich auch berechtigt, würde ich ja fast sagen, auch mit Vorurteilen, was man denn von einer FPÖ-Bildungspolitik erwarten kann. Und wenn das tatsächlich so eine Koalition wird, dann letztendlich auch von der ÖVP. Ja. Aber okay, wir können ohnehin jetzt nicht politisieren und wir können auch das politisch nicht lösen, aber wir können wirklich der Gefährdung oder die Frage bezüglich des Rückschritts noch etwas mehr auf die Spur gehen und dann natürlich auch fragen, was die Erwartungen sind, weil wir da natürlich ohnehin schon sehr, sehr oft gesprochen haben.
Ja, gerade in der Bildungspolitik ist es ja sehr wichtig, finde ich, oder selbstverständlich, dass man sich Vorstellungen macht. Ja? Welche Arten von jungen Menschen sollen am Ende der Schullaufbahn unserer Gesellschaft sozusagen dienlich sein? Und man ist natürlich ausgegangen durch die Entwicklung in der zweiten Hälfte, vor allem überhaupt im ganzen 20. Jahrhundert und im 21. ist man ja von der Idee ausgegangen, dass möglichst viel individuelle Entfaltung möglich sein muss, damit der Mensch in Freiheit gute Arbeit leisten kann. Mhm. Ja?
Und in der Schule vorbereitet wird auf sein Leben,
genau.
Berufsleben, aber grundsätzlich allgemein, auf sein Leben positiv zu bewältigen.
Und da muss es ja irgendwie die Ideale geben. Weil warum war das dann so wichtig, dass Individualisierung bedeutsam wurde, dass man gemeint hat, und das steht auch wird auch von jedem Bildungsbericht auch eingefordert, dass man da Diversität der Menschen gerecht wird, dass möglichst jede junge Staatsbürgerin und Staatsbürger oder jeder, der bei uns lebt, so viel Ausbildung bekommt, dass er hier auch arbeiten kann und auch sozusagen dem Staat das zurückgeben kann, was in ihn investiert wurde an Bildung. Und wenn man aber wieder, ich meine, das hoffe ich doch nicht, dass man wieder stramme Befehlsempfänger haben möchte.
Also ich würde zur Motivation würde ich schon auch sagen, es ist ja nicht nur das Interesse des Staates, dann gute Bürgerinnen und Bürger zu haben und sozusagen die Leistungsgesellschaft da aufzubauen, sondern wir haben das ja auch, wir haben Bildung ja auch als Menschenrecht. Also es ist auch eine Verantwortung der Gesellschaft, des Staates, Kinder, junge Menschen, aber grundsätzlich auch lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Ja. Also es ist ein Menschenrecht, das Recht auf Bildung, und das haben wir vor allem dann auch in den politischen Leitlinien grundsätzlich der Europäischen Union ja ganz stark verankert, und das gilt in Österreich natürlich auch. Also das ist auch die Ausrichtung. Deswegen finde ich es dann halt merkwürdig, wenn man das außer Acht lässt, sondern eigentlich muss der Staat, der im Dienst der Bürgerinnen und Bürger ja auch sieht und in die Zukunft führt, eben wirklich das befähigen, aber halt auch dem Recht zukommt. Weil du gerade gesagt hast, auch die Inklusion, ja. Also die Zeugnisse, die da ausgestellt werden durch Studien, du hast es vorher auch angedeutet, ob man jetzt zum Beispiel auch den österreichischen Bildungsbericht anschaut oder zum Beispiel, und das geht auch in die Richtung, nämlich auf österreichischer Ebene einen Prüfbericht über Inklusion, also über hinsichtlich der UN-Behindertenrechtskonvention, gibt es selbst auch von der UN einen entsprechenden Bericht über Österreich. Und auch da wird sogar so benannt, in Österreich herrscht eine kontinuierliche Verletzung von Menschenrechten, was Inklusion anlangt. Und das ist zum Beispiel eben im Bereich wirklich von Menschen mit Benachteiligung, also dass man mehr wieder auf Sonderschulen setzt. Das ist auch so eine Tendenz, die man ja immer wieder gehört hat, dass man nicht auf Inklusion im Unterricht, wo eben Kinder mit Behinderung inkludiert werden, integrativ in der Regelschule, sondern dafür quasi eigene Sonderschulen geschaffen werden.
Ja, da klafft es ja natürlich schon sehr auseinander. Diese zwei Thesen, das sehe ich natürlich schon ein, dass es auf der einen Seite die These gibt, Menschen, die irgendwas speziell brauchen, zum Beispiel speziell mehr Deutschkenntnisse oder eine Betreuung wegen einer Beeinträchtigung, die soll man zusammenfassen und extra betreuen, weil dann kann man ihnen besonders gerecht werden. Das erscheint so manchem Bürger und mancher Bürgerin mehr als logisch. Und das höre ich auch jetzt wieder sehr stark, auch gerade von ÖVP und FPÖ-Seite, wenn man es da festmachen kann. Ich glaube, das geht schon ein bisschen auch über die Parteien hinweg. Aber
eben deswegen habe ich so provokativ auch da genannt, wie es eben vom UN-Prüfbericht herkommt, dass das als Menschenrechtsverletzung betitelt wird, weil es eben bewusst wird, dass das eine Exkludierung und nicht eine Inkludierung ist.
Ja, und es gibt aber auch, ob man es jetzt glaubt oder nicht glaubt, aber es gibt genug Studien. Eine kenne ich selber, wo ich den Dr. Feierer, der für die Hochschule Oberösterreich das durchgeführt hat, am Institut für Inklusion. Aber es gibt viele, viele Erkenntnisse, dass man eben in der heterogenen Gruppe erfolgreicher lernt. Und was soll ich sagen, wenn das da Grete und Plete nicht glauben, Ja, so ist es aber doch so, weil sich das in so vielen Situationen bewährt hat. Und zwar nicht so, nicht sozusagen nur wegen der Sozialkompetenz, dass man sagt, na gut, wenn ein beeinträchtigtes Kind in einer Klasse ist mit allen anderen und die Begabten kümmern sich dann um die Leistungsschwachen, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, die Weite des Horizonts, die sich da eröffnet, dass alle zusammengehören und sich empfinden, als alle sind wir gemeinsam Mitglieder dieser Klasse, Mitglieder dieser Schule, Mitglieder dieser Gesellschaft. Und jede und jeder macht seins. Und da braucht es natürlich die Lehrer, die das auch können. Aber das wäre so der fortschrittliche Zugang, den wir ja immer noch nicht richtig durchgeführt haben. Es ist ja das Problem, weil es wurde dieses fortschrittliche Institut, damals das BIFI, es war natürlich als rotes Institut verschrien, aber das wurde in der ersten schwarz-blauen Regierung geschlossen und abgeschafft. Ja, also das heißt, es wurden die österreichischen, auch schon institutionalisierten Ideen für Schule auch schon das erste Mal schon abgewürgt, und obwohl viel Geld drinnen gesteckt ist, so ist es trotzdem rückgängig gemacht worden. Aber wie gesagt, das möchte ich wirklich noch einmal betonen, alle Studien der letzten Jahrzehnte beweisen, dass der Fortschritt im Lernen, der Lernerfolg und die Lernmotivation steigt in heterogenen Gruppen. Auch wenn wir das nicht glauben. Und so ist nämlich übrigens, obwohl man diskutieren kann, aber so ist auch mit dem Deutschunterricht. Ja? Kinder, das haben wir schon gesagt, Kinder lernen so gut Sprache. Und wenn die einfach so viel, wenn die in einem Unterricht sind, wo ganz viel gesprochen werden muss, ja, das ist die Krux. Ja, wenn sie drinnen sitzen und auf die Tafel schauen und einem Lehrer zuhören und den nicht verstehen, da lernen sie nicht Deutsch. Ja, es braucht schon den Unterricht, wo alle zusammen viel reden und man sich dann einhört und verstehen möchte. Und das ist ja auch eine Binsenweisheit, dass Kinder voneinander mehr lernen als von einem Vorgesetzten.
Ja. Ein anderer Aspekt, wenn man natürlich jetzt über die Gefährdung schaut, ist immer das liebe Geld. Ich meine, wir wissen ja jetzt nicht, wie viel eingespart wird. Das heißt, dass auch im Bildungsministerium eingespart werden muss. Ja? Und die grundsätzliche Frage, die natürlich ist, also da würden wahrscheinlich Bildungspolitiker sagen, ja, wir zahlen ohnehin so viel, wir unternehmen so viel, okay, wir sind konfrontiert mit einem Lehrermangel und wir investieren da, wir haben unterschiedlichste Programme. Ich meine, ich möchte da nicht ungerecht sein, weil natürlich auch wirklich viel passiert. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Wien ansieht, passiert natürlich auch sehr viel in Wien, das auch an Unterstützung. Aber es braucht halt sehr lange, und aus meiner Sicht, oder wirklich mit dem Hintergrund der Überzeugung, dass die jungen Menschen, die Kinder, die Zukunft sind, und man da eigentlich, so wie es die Eltern ja oft auch als Überzeugung machen, wirklich das, was nur geht, investieren in die Zukunft. Mhm. Und das ist eben das Potenzial. Und in Individualisierung, individueller Begleitung, also wenn man einfach viele Menschen hat, die aussteigen oder die keinen Abschluss haben, dann braucht es da halt auch entsprechende Betreuung, dass sie nicht einfach aus diesem Leistungsdruck rausfallen aus dem System, sondern auch dann ihre Förderung und ihr Recht auf Bildung bekommen. Gut, wir haben natürlich dann schon wieder positive Entwicklungen, wenn ich denke, das Recht auf Bildung, das dann erhöht worden ist, wenn ich das richtig sehe, auf bis 18 Jahre. Und das sind natürlich schon auch Entwicklungen, die man positiv sehen kann. Aber wie gesagt, ich denke, es wird immer noch viel zu wenig investiert. Es ist dann ein PR-Aufgebot, wenn plötzlich eine Klasse mit Laptop oder mit Tablet ausgerüstet wird. Also Dinge, die in anderen Ländern ja schon ein totaler Standard sind. Da reden wir jetzt noch gar nicht vom methodischen Einsatz, ob man da auch schon fit ist dafür. Aber da habe ich immer wieder den Eindruck, okay, wir hinken dem hinterher. Ja. Und es wird gespart, wo es halt zum Sparen geht. Meine Unterstellung, ich habe es ja auch schon mal gesagt, manche Reformen erwecken den Eindruck, dass nur darum geht, dann wieder irgendwas einzusparen und nicht um auszubauen. Und also das ist schon, das sehe ich eindeutig als Rückschritt, dass da nicht das totale Bewusstsein ist, man muss voll und ganz investieren.
Ja, das Killer-Argument natürlich, wenn es darum geht, man muss bei der Bildung einsparen, dass angeblich, also ich habe da keine Zahlen, ich lese es nur immer wieder, dass Österreich in Europa eines der teuersten Schulsysteme hat. Mhm. Ja, das heißt, wir geben sehr viel aus für, und jetzt muss man mal da Klartext reden, für relativ wenig Erfolg, weil im Wettbewerb stehen wir nicht an erster Stelle. Das heißt, es braucht auch andere Überlegungen als große Investitionen in Hardware sozusagen.
Ja? Eben, die methodische Transformation, ja, die nicht nur in den Lehrplänen stehen soll, ja, sondern halt wirklich in der Praxis passieren müsste.
Ja, wenn ich auf einem Whiteboard dass ich weiß nicht genau, wie viel Tausende Euro so ein Whiteboard kostet, wenn ich da dasselbe hinaufschreibe und dasselbe damit mache wie vorher auf der grünen Tafel, dann kann man da schön einsparen. Ja, dann kann man sagen, super, da sparen wir jetzt alle Whiteboards ein, weil da können wir genauso mit Kreide auf die Tafel schreiben und das bisschen Kreidestaub müssen wir halt nass abwischen oder... wenn es darum geht, ja? Wobei ich nicht sicher bin, ob diese Marker nicht auch umweltschädlich sind, wenn es darum geht. Ja, aber sozusagen, aber das haben wir schon so oft diskutiert, Benedikt, die Hardware ist einfach zu wenig, ja? Aber wenn man jetzt natürlich die Hardware einspart, dann ist überhaupt alles zu wenig. Es ist schwierig, es braucht ein Bekenntnis, eben zu all diesen Stichworten, die man fordert von Schule, zur Inklusion, ein Bekenntnis zur Heterogenität, ein Bekenntnis eben Heterogenität zum Umgang mit den Unterschieden.
Mhm. Eben spezielle Förderung, auch individuelle Förderung durch zusätzliches Personal. Ich meine, da kann man natürlich dann auch wieder, ist auch wieder so eine PR-Geschichte, aber die natürlich schon eine Wirkung hat, dass man zum Beispiel tatsächlich auch Personalunterstützung gibt in der Schule, nämlich im Hinblick auf Administration, ja, dass die Zeitkapazität der Lehrkräfte halt wirklich mehr zum Unterrichten führt und nicht in administrative Aufgaben.
Und ich muss auch wieder auf die Ausbildung hinweisen, denn wenn sich ein im Team geführter Unterricht so äußert, dass jeweils eine Lehrerin unterrichtet, wie früher halt, und eine hinten die Arbeiten korrigiert, dann ist das natürlich nicht im Sinne einer Reform. Das ist schon ein bisschen dramatisch. Also man muss auch darauf hinschauen, wie man nun mit, wie man unterrichten kann, dass auch die Lernmotivation und der Lernerfolg gesteigert wird. Und das, was mich so persönlich trifft, ist, dass wir vieles begonnen haben und meiner Meinung nach ist ja vieles schon auf dem Weg in diese Richtung. Aber was sich immer noch nicht geändert hat, weil es nicht fertig noch ist, ist die Erzählung der Menschen über Schule. Ich weiß nicht, wie viel du hast ja auch Bekannte mit Kindern und so. Ich erlebe es in eigenen Familien, in der Großfamilie und bei Freunden. Es heißt immer so, reden wir nicht über Schule, das ist nun mal so.
Ganz furchtbar.
Da muss man sie halt durch, es macht ihnen keinen Spaß und es ist, sie lernen noch nicht sehr viel, aber später lernen sie. Ich habe auch erst später gelernt an der Uni und in der Schule habe ich praktisch nichts. Ich rede jetzt nicht von mir, Elsbeth, sondern von denen, die das sagen.
Ja, schon verstanden.
Also da, so ist eben Schule und so. Und jetzt tut man dieses Pflänzchen, was es dort und da gibt, diese 10% bis 20% an Lehrerinnen und Lehrern und Schulen, die sich da auf einen Weg gemacht haben. Ja, es gibt ökologische Schulen, es gibt coole Schulen im Sinn von kooperatives, offenes Lernen.
Also viele Dinge, die du ja oft schon hier auch genannt hast.
Es gibt viel Tolles.
Ja, ja. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil etwas, was ich so jetzt im Kopf habe, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, vielleicht sogar auch du, dass es sehr, sehr eigenartig ist, wenn man zum Beispiel junge Lehrergenerationen ansieht und deren Unterricht an der Schule, dann ist das nicht das, was sie in ihrer pädagogischen Ausbildung an der pädagogischen Hochschule, Akademie oder an der Universität gelernt haben.
Ja, ja.
Sie haben die neuen Methoden gelernt. Sie sind schon ausgebildet mit den neuen Methoden. Aber wenn sie dann im Unterricht stehen, verfallen sie doch auch in das alte, traditionelle, klassische System.
Ich will jetzt da nicht so viel in die Psychokiste greifen, aber es wundert immer wieder alle Menschen, wie es sein kann, dass ein geschlagenes Kind, das sich vornimmt, niemals wird es jemals irgendjemandem etwas antun, weil es erlebt hat, wie arg das ist, wie demütigend, wie zerstörerisch in Bezug auf das eigene Selbst. Und dieses Kind als junger Mann, als Vater, als Mutter greift dann doch trotz alledem darauf zurück, schlagt wieder das eigene Kind. Und die Erklärung aus der Psychologie ist, wenn man an die Grenze kommt, und jetzt kann man es transferieren ins Lehrersein, wenn man an die Grenze kommt, dann hat man kein Handlungsrepertoire, außer dem, das man selber erlebt hat. Und darum, das habe ich ja selber auch mit den Studentinnen gesehen, sie machen geniale Stundenbilder und überlegen sich, was sie alles unterrichten. Und dann kommen sie in eine Konfliktsituation. Und dann bin ich was erstaunt, weil dann sagt der Mathe-Orthik-Lehrer, und dann nehme ich die Kreide in die Hand und dann wissen sie, was jetzt kommt. Ja, entweder schleudert er die Kreide oder er gibt ihnen eine schwierige Aufgabe, der sie nicht gewachsen sind. Auf jeden Fall, dann kommen die uralten Muster hoch. Und da, ja, da müsste man einfach weitermachen und nicht sagen, ja, der hat schon recht. Man muss den Kindern wieder zeigen, wo der Bartel den Most holt und Schule tut eben weh. Und man muss sie halt hin. Früher hat man sie halt hingeschlagen zur Aufgabe, damit sie endlich ihre Sache machen. Aber die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Das wusste man schon im 19. Jahrhundert in der Revolutionszeit.
Ja, also die Sorge wegen dem Rückschritt, der Punkt ist ja der, es ist wirklich unverständlich, weil es halt die Studien, weil es die Expertise gibt, weil es einfach auch die Alternativen gibt und die Warnungen, was das alles auslöst. Aber wir sehen natürlich, dass selbst auch so der internationale Vergleich gar nicht so sehr den Druck erzeugt. Und es sind dann...
Nein, leider, ja.
Es hat zwar dann immer Reaktionen gegeben, also irgendwie scheint es dann doch auch so ein Biotop an Experimenten zu sein. Also wenn ich... auch was die Bildungsstandards anlangt. Ich meine, mir fällt jetzt gar nicht ein, wie das damals geheißen hat, wie man dann mit Millionen an Kosten die Kompetenzziele Mathematik, also in den Hauptfächern, dann festgestellt hat.
Das war sehr schwierig. auch bei den Kompetenzen bei der Matura waren zum Beispiel die Mathematiker erst noch einmal ein oder zwei Jahre später, weil sie sich nicht einigen konnten. Also das ist einfach eine schwierige Geschichte. Ja.
Aber eben was die Maßnahmen anlangt, und man fragt dann, wenn wir eben hier hinterfragen und nach Rückschritt fragen, dann muss man halt auch in die Gegenrichtung fragen, wo ist der Fortschritt? Was,
genau.
Und wir haben hier schon oft drüber gesprochen, was lässt uns auf Fortschritt hoffen? Ja?
Da gibt es natürlich einen sehr wichtigen Begriff, eine Maßnahme, die immer unglaubliche Streitereien hervorgerufen hat, und das ist das Wort erregt die Gemüter, Gesamtschule. Ja, das war ja immer ein ganz großer Streit, auch in der damals großen Koalition Schwarz-Rot, weil auch hier wieder die Erzählung, die Volkserzählung in die Richtung geht, es ist jetzt schon so schwierig, dass man alle Kinder unterrichtet, und wenn dann auch noch die anderen dazukommen, die ganz Schlechten und die Ausländer und die Beeinträchtigten, dann lernt man nichts mehr. Ja? Natürlich auch hier, Studien zeigen das Gegenteil. Aber man verwies dann natürlich auch auf Deutschland, wo man ja Versuche hat, zum Beispiel in den nordischen Ländern, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, wo die dann auch sehr schlecht abgeschnitten haben bei den PISA-Studien. Und dann sagt man, da sieht man, dass Gesamtschule einfach ganz, ganz schlecht ist. Natürlich sollte man jetzt dranbleiben, weil wenn die Studien sagen, dass Gesamtschule für die Gesellschaft eine sehr wichtige Maßnahme ist, die übrigens man kann ja mal diskutieren, ob bis 12 oder bis 14, man muss ja nicht gleich, aber auch erprobt in verschiedenen europäischen Ländern, wo selbstverständlich ist, und die überhaupt nicht schlechter sind als wir. Ja? Und die Wissenschaft, in der Wissenschaft wird immer wieder das auch bestätigt, dass es für alle gut ist, für die Schwachen gut und für die Begabten gut. Also es wären nicht die Begabten schlechter, Daniel. Aber das war so wirklich wie eine goldene Kuh, oder da durfte man nicht dran rühren.
Ein rotes Tuch.
Und jetzt natürlich das war das Erste, was heute im Morgenjournal betont wurde, wir bekennen uns zur Selektion. Ja. Jetzt stell dir vor, ein Kind, das, so wie das Kind meines Taxifahrers heute, mit dem ich sehr schön geredet habe, ein syrischer Kurde, das ist noch einmal doppelt schwierig. Die Kinder sind alle hier in Österreich beschult, aber diese Schwierigkeit, wenn die zu Hause nicht Deutsch sprechen, weil es einfach die Eltern noch zu wenig können, weil die sind ja, also bei dem ist das erste Kind sogar noch in Syrien geboren und nur die zwei anderen hier, also das ist schwierig mit den Deutschkenntnissen. Und dann kommt es in die Volksschule und nehmen wir an, es hat hervorragende Lehrerinnen, ja, sagen wir. Ist es trotzdem mit 10 noch nicht so weit, weil es hat zu Hause das Umfeld, das es eben hat, mit all den Problemen. Und
natürlich auf den Kindergarten vor der Volksschule.
Ja, das gehört alles dazu, aber man kann, ich glaube, da gibt es 100 Meter Literatur dazu, dass das menschenrechtsverletzend ist, mit 10 Jahren glauben zu wissen, ob das Kind fähig ist, eine höhere Schule zu besuchen oder nicht. Das ist eine Hybris, die dem Menschen nicht zusteht. Und das wissen wir schon. Ja? Aber weil natürlich Grete und Blätte weiß, ja, das Kind schaut immer nur in die Luft und ist langsam und kommt auch nicht mit. Das muss mindestens in die Hauptschule, Mittelschule, wenn nicht überhaupt, braucht es einen Sonderbedarf, ja, oder so. Das werden sie vielleicht auch wieder einführen. Es haben sich ja viele Lehrerinnen jetzt auch sehr beschwert, dass man so schlecht jetzt Kinder abschieben kann in eine spezielle Schule, sozusagen mit Sonderbedarf. Früher hat es ja zu unserer Zeit, als wir jung waren, hat es ja die Sonderschule gegeben. Und die hat man ja jetzt versucht, in den letzten Jahren weitgehend abzuschaffen und die Kinder möglichst gut zu integrieren in das normale Schulsystem. Da haben sich viele auch aufgeregt darüber. Vielleicht wird man die jetzt wieder extra.
Ja, das ist natürlich auch die Gefahr. Das wäre in dem Sinn ja tatsächlich ein Rückschritt.
Also unsere Arbeiter
und ich meine, wir kennen ja schon auch die Diskussion hinsichtlich der Deutschklassen. Ja.
Ja.
Auch da ist natürlich die Überzeugung, dass das muss man noch viel mehr machen, weil die kann man natürlich nicht in der Klasse lassen. Aber der Ansatz wäre tatsächlich, ich meine, da finde ich es dann vernünftiger, um sozusagen eine Vorschule zu machen oder eben, wie es ja ohnehin auch angedacht ist, zum Beispiel in Wien ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, damit man möglichst schon im Kindergarten diese Vorarbeit, auch quasi Deutsch im Spielerischen zu lernen, hat und da vorbereitet. Und es gibt natürlich immer die Einsteiger, die während des Schuljahres, weil durch Familiennachzug oder eben Flucht.
Es ist schwierig.
Da ist natürlich eine völlig andere Situation. Aber ich denke, das zeigen ja auch diese Beispiele, die man dann kennt. Also wenn man junge Menschen trifft, dann muss man wirklich erstaunt sein. Also ich war ja in der letzten Woche in einer Schule, im 10. Bezirk ein junger Mann, der aus der libyscher Abstammung ist, aber in Holland geboren ist und mit 15 dann nach Österreich kam. Also seine Muttersprache hat, im Gastland Niederlande schon eine andere Sprache lernen musste, die seine Eltern auch lernen mussten und jetzt vor 5 Jahren oder fast 6 Jahren nach Österreich kam. Ja. Und hier jetzt in eine Hack geht und sogar Schulsprecher der Hack ist und perfekt Deutsch spricht. Und da frage ich mich, wow, was ist da gelungen? Ja? Also, und das braucht halt dann die entsprechende Förderung. Und das kennen wir ja, wenn die Förderung, wenn die Unterstützung da ist, wenn es die Menschen gegeben hat, die dann wirklich unterstützen, dann gelingt es ja auch.
Ja, und mir kommt da noch ein Thema jetzt dazu. Wir dürfen uns auch nicht nur auf die Eltern verlassen. Das ist ja wieder noch ein Thema, weil ich höre ja dauernd, wo die Eltern gestraft werden, wo ihnen die Sozialleistungen gekürzt werden, wenn die Kinder nicht genug Deutsch und so weiter und so weiter. Weil es zum Beispiel in manchen Ländern selbstverständlich, dass zum Beispiel die nordischen Länder, das weiß ich von Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark weiß ich nicht so genau, die einfach sagen, was aus dem Kind wird, hängt sehr stark mit dem sozialen Umfeld zusammen. Und wir tun alles in unserer Bildungspolitik, dass wir alle mitnehmen können und dass diese Einteilung, dass das nicht bleibt. Ja, wie können wir das machen? Eine Möglichkeit ist natürlich die Ganztagsschule, die wir auch in Österreich schon durchaus präsent auch haben. Dort
in einigen wenigen Versuchen.
Ja, aber natürlich, man muss sich Maßnahmen überlegen, wie können Kinder beschult werden, auch mit unseren Werten gut umgehen lernen, ja, mit unseren humanistischen Werten, in den europäischen Werten, auch der demokratischen Einstellung und so. Wie kann das gehen? Da können wir uns nicht verlassen, auch nicht auf die österreichischen Eltern. Ja, also das ist nicht eine Frage der Migrantinnen, weil wir haben ja auch sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund, wo die Eltern ganz bildungsbeflissen sind.
Natürlich, also da wird man nicht unterscheiden. Aber ich würde es eher sagen, und das kennen wir auch durch Studien und Untersuchungen, dass aus sozial schwachen oder sozial benachteiligten Familien, also was man dann oft auch so als untere Schichten bezeichnet, also ich finde jetzt diese Klassifizierung nicht, aber verwenden wir den Begriff sozial benachteiligt, dann da natürlich auch noch viel mehr Unterstützung und Förderung braucht. Denn es
nämlich
ist,
strukturelle.
Ja, natürlich, weil natürlich es Auswirkungen hat, wenn eine Familie ohnehin mit Billigjobs sich versucht zu erhalten, natürlich mit entsprechender sozialer Unterstützung, aber wenn in Arbeit ist es für Familien nicht einfach. Und wenn ich an alleinerziehende Mütter zum Beispiel denke, dann ist oft die Möglichkeit eingeschränkt zur individuellen Förderung zu Hause. Und dann wird halt, wie wir das immer sagen und in Studien auch sehen, Bildung erblich.
Ja, so ist es.
Oder eben nicht vererbt, wenn auch die Kapazität nicht da ist. Und du hast das eben auch gerade angesprochen, dass man wirklich diese Entwicklung aufbricht.
Ja. Ich finde die Rederei durchaus immer wieder erbarmungslos. Ja? Weil ich kann das schon mitfühlen, was es ausmacht mit jungen Erwachsenen, die also Kinder dort kriegen, ja? Die jetzt einmal selber mit 30, 40 Jahren verkraften müssen, was sie alles erlebt haben, warum sie überhaupt nach Österreich gekommen sind, was sie womöglich hinter sich haben, wenn es sich um Asylsuchende handelt, um Geflohene, ja, was die alles erlebt haben und selber nicht wissen, wie sie sich hier benehmen sollen, wie sie sich verständlich machen sollen. Und statt dass wir dann Möglichkeiten suchen, durchaus auch auf freiwilliger Basis, nachbarschaftlich, so von den Einstellungen her, sind es die Ausländer, die nicht integrationswillig sind, und wenn sie sich nicht endlich integrieren, dann nehmen wir ihnen auch Geld weg.
Strafen sie, ja.
Werden sie bestraft, und das hat mich immer schon geschmerzt. Das hat mich wirklich geschmerzt, weil es gibt ja andere Wege.
Ja, ja, die Anreize zum Beispiel.
Ein Verstehen und ein Erkennen der Situation. Und jetzt kriegen wir das in der Schule auch wieder. Die nicht parieren, die werden wir dann stroffen.
Aber wissen wird man es ja, was man tun kann, was Gegenentwicklungen wären. Und natürlich wird das instrumentalisiert, auch politisch. Es werden ja dann die Beispiele herangezogen, was weiß ich, eine syrische Familie mit so und so vielen Kindern und wie viel die an Sozialhilfe bekommen und mehr, wie wenn sozusagen ein braver österreichischer Arbeiter dann gar nicht bekommen und erreichen kann.
Freilich gibt es das. Das
und
gibt's.
Damit
das
wird halt immer Politik gemacht. Ich möchte noch ist vielleicht etwas sensibel, das so auszusprechen, aber das ist, und das ist eine Unterstellung von meiner Seite, aber wenn man natürlich jetzt von rechtsradikalen Parteien ausgeht, Rechtspopulismus, der hat in seinem ideologischen Verständnis natürlich die Ausländerfeindlichkeit, die wird ja wirklich als Instrument verwendet und damit Angst geschürt. Und es wird natürlich subtil, indirekt halt auch damit, glaube ich, gearbeitet, dass man gar nicht will oder die Bevölkerung nicht in diese Richtung lenkt, dass halt dann vielleicht die, nennen Sie jetzt einmal, neuen ÖsterreicherInnen, die Migrationshintergrund haben oder dann sogar aus arabischen Raum kommen, also nicht nur jetzt aus Europa und vom Balkan, Menschen mit diesen Migrationserfahrungen ja schon längst integriert sind, aber dass die Vorstellung, dass dann nicht nur persische Ärzte sind, sondern eben auch wirklich syrische, afghanische, also diese neue Generation an den Menschen, die hier bleiben, die man nicht jetzt abschieben kann oder wieder aus der Landes bringt, sondern die Teil unserer Gesellschaft sind, auch ein Anrecht darauf haben, aber dann vielleicht in der nächsten, übernächsten Generation auch zu den Berufen, die halt auch dann tatsächlich akademisiert sind. Ja. Und ich unterstelle eben, dass diese subtile Abwehr schon in den Köpfen ist. Das kann man, ist außerhalb der Vorstellung.
Da muss ich dir leider auch, gebe ich dir leider auch recht, es tut mir auch sehr leid, aber es ist so, glaube ich auch. Was uns natürlich auch auf den Kopf fällt, Benedikt, da sind wir uns ehrlich, wenn wir uns durch unser Schulsystem, ja, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, Menschen erzeugen, die nichts anderes können, als irgendwelche Hilfsarbeiterjobs zu machen, die noch dazu es immer weniger geben wird. Mhm. Ja, dann fällt das ja dieser Gesellschaft auch auf den Kopf. Ja, weil wie verhalten die sich dann? Ja, die nichts weiterbringen, das sehen wir ja auch bei den...
Die Perspektivenlosigkeit dann.
Natürlich steigert das Kriminalität und...
Ja, auf dieser Ebene, aber ich würde es auch gar nicht so sehr, du würdest sehr auch verallgemeinern und auch allgemein, dass natürlich die subtile, aber auch die direkte Ausländerfeindlichkeit oder die, sagen wir, die Vorbehalte gegen ihre Fremden... Und da sind ja auch die Grenzen fließend. Das ist ja, beginnt ja nicht nur beim anderen Aussehen, bei der anderen Religion, sondern halt manchmal auch beim anderen Namen oder bei einem Akzent. Also die Benachteiligung auch zum Beispiel im Bewerbungsprozess. Wenn du einen arabisch klingenden Namen hast, dann hast du natürlich im Berufsfeld, in Bewerbung, und da gibt es eben auch evidente Untersuchungen, und ich denke, das weiß man zwar, das wird auch thematisiert, dass da ganz deutliche Benachteiligung gibt, dass man da selektiert und wirklich, das ist Diskriminierung, aber ich kann in unserem gesellschaftlichen Diskurs, wenn man so will, in der Erziehung, in der Thematisierung der Öffentlichkeit und der Gesellschaft, dass man wirklich intensiv, außer manchen Kampagnen, aber wo sind wirklich die gesellschaftspolitischen Ansätze, die dann abzielen auf diese Integration und diese Form von Diskriminierung konkret abzubauen? Mhm. Yeah. Und das ist natürlich unfassbar schwierig. Das ist ein Wunsch, ein Traum, ein Fortschritt, den wir uns wünschen können, der natürlich so latent in der Erfahrung der Menschen drinnen steckt. Vielleicht auch in Regionen, wo es überhaupt keine Erfahrungen gibt mit Menschen mit Migrationserfahrung. Aber ich denke, da müsste man auch ganz gezielt ansetzen. Und das würde, und das ist ja wirklich eine Wunschvorstellung, das würde natürlich auch ein klares Bekenntnis der Politik erfordern. Nämlich nicht, dass wir, und das sehe ich als Gefahr des Rückschritts, wenn es zu dieser Regierungskoalition kommt, dass man diese Schublade des Gastarbeiter-Daseins, das Fremde, willkommen sind, wenn sie Leistung bringen und wenn sie sich hier engagieren, aber dass man natürlich die Grenze zieht und das sind Gäste, die bei uns arbeiten können, die wir brauchen können, aber wir geben ihnen nicht die Perspektive, ein Teil von uns, von unserer Gesellschaft zu sein. Und das ist letztendlich, ich denke, subtil eine ganz reale Erfahrung von jungen Menschen. Und mich bekümmert das, wenn ich in Schulen gehe, wo der Migrationsanteil sehr hoch ist, sei es jetzt in Wien beispielsweise im 10. Bezirk oder im 15. Bezirk, aber das kann man gar nicht so einschränken. Wenn ich da gerade zum Beispiel an berufsbildende Schulen gehe, an eine HAK, eine Handelsschule, an eine HTL, dann spürt man das, wenn man mit den jungen Menschen spricht, dass sie oft, und da rächt sich dieses Versagen im Hinblick auf die Integration, dass sie sich gar nicht als Teil der Gesellschaft tatsächlich fühlen und dadurch ja auch nicht, weil sie so frustriert sind in ihrer Entwicklung und dann auch in ihrem Berufsleben, weil sie zwar Engagement haben, auch durch die Schule gefördert, Chancen sehen, eine gute Perspektive haben wollen. Wirklich beeindruckend, aber durch die Realität so ernüchtert werden und auch gar nicht in ihrem Bestreben gefördert werden, tatsächlich, also wenn man jetzt in diesem Leistungssinn denken würde, dann müsste man ihnen ja auch den Anreiz geben, ihr seid ein Teil von uns und eure Leistung ist etwas wert.
Ja, und ihr seid wichtig.
Aber man qualifiziert sie dann auch dadurch ab.
Und das sind ja auch nicht zusätzlich, weißt du, wenn ich so sehr schimpfende Menschen treffe, dann sage ich oft, wie viele Kinder hast denn du? Weißt du, weil wenn wir jetzt, ich meine, wir fangen vielleicht eher an mit Herdprämien und so, das weiß ich nicht, aber wenn wir die zwei Kinder, oder eigentlich brauchen wir schon mehr, damit wir überhaupt gleich viel sind, bleiben, ja, dann müssen wir die selber gebären. Und wir dürfen nicht, also wir brauchen den Zuzug und wie du...
Ja, aber Elsbeth, das ist eine absurde Diskussion. Das erinnert mich, das macht dann der Herr Putin, der dann von sich gibt, Nostalgie in seiner Jugend, in seiner Kindheit, hat so kinderreiche Familien gegeben und das war doch toll und dazu müsste man wieder motivieren. Oder das macht der Herr Orban, wenn er meint und versteht, man muss ja zu unseren Werten zurückkommen und vor allem auch zu den katholischen Denken, das ist quasi die Basis. Ich denke, also das ist so retro.
Was heißt das, wenn es nicht gefordert wird? Zuerst war es ja nur die Landeshauptfrau in Niederösterreich, dass wir wieder das Martinsfest und den Nikolaus und das muss alles wieder in der Schule gefeiert werden, weil wir eine christliche Gesellschaft sind. Ja, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch die Hälfte Katholiken haben, das weiß ich nicht. Aber da passiert ja schon genau das. Ja, einerseits hat man das Gefühl, das christliche Element ist schon ganz verloren
gegangen. Aber Elsbeth, wir machen jetzt gerade genau diesen selben Fehler, dass wir diese Inselthemen herausheben. Und das finde ich einfach falsch, weil es nimmt im Kindergarten niemand das Martinsfest weg. In der Praxis ist das vorhanden. Man muss, und ich denke gar nicht, dass diese Betonung, wenn man das in der Politik instrumentalisiert und nichts anderes ist es, weil es ist einfach eine Abgrenzung, in der Praxis spielt das keine Rolle, weil im Kindergarten wird es trotzdem das Lichterfest geben oder das Martinsfest und da ist es nicht. Aber warum wird es in dem Zusammenhang politisch verwendet? Weil es um das Gefühl der Bürgerinnen geht und letztendlich natürlich wieder diese Abgrenzung, weil man dann sagt, ja, diese persönliche Kindheitserfahrung, die wird quasi geraubt und die wird es den anderen Generationen nicht geben. Also deswegen wehre ich mich da ein bisschen, das zu so hochzuziehen.
Naja, ich habe es ja zu dir eigentlich als Antwort oder bestätigend, was du gesagt hast, ja, dass es an Haltungen liegt, dass wir einfach nicht akzeptieren wollen, dass Menschen bei uns leben, die halt andere Werte mitbringen und mit denen wir irgendwie, oder ein anderes Aussehen, andere, irgendwie Kultur, glaube ich, muss man sagen, eine andere Art des Zusammenlebens, des...
Na, andere Bräuche auch. Bedingt durch die Religion, aber das haben wir ja ohnehin präsent in der Gesellschaft und das ist ja auch nicht neu. Denn jüdische Feiertage, selbst im Christentum gibt es Unterschiede zwischen Katholiken, Protestanten und Orthodoxen, was auch die Feiern anlangt. Und das ist ja schon präsent. Aber das so überdimensioniert zu thematisieren und ich unterstelle halt politisch zu instrumentalisieren im populistischen Gefühl und das Angst machen, ist dann etwas anders. Ja, also Rückschritt in der Bildungsgesellschaft, Fragezeichen und um abzuschließen, wir hoffen auf den Fortschritt.
Ach Gott, Benedikt, ja. Mir fehlt momentan ein bisschen der Mut und die Zuversicht, aber schauen wir mal, was kommt.
Ja, deswegen senden wir unser Gespräch und unsere Appelle und das, was wir thematisieren, ja immer wieder hinaus,
schon getragen von der positiven Haltung, es möge einen Fortschritt geben.
Im Sinne des Humanismus.
Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.